Ich rede die ganze Zeit in der Nacht.
Ja.
Am Morgen höre ich immer die Geschichten von der Nacht, genau. Zum Beispiel, aber, ja.
Und inhaltlich darfst du auch sagen, was dort
vom
Rudern oder vom
Wasser was gerade läuft. Ja. Manchmal ist es lustig, manchmal nicht. Ich habe schon Nachbarn geweckt.
Talk im Saustall. Persönlichkeiten aus der Region im Gespräch mit dem Andreas Troxler. Nimm Platz am Stammtisch und los rein.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Bagno, die Marke für Ihren Badumbau von der Grüter Hans AG.
Ja, herzlich willkommen hier im Saustall. Talk im Saustall heisst Format. Heute wird gerudert. Wir sind stolz. Wir haben den Olympiasieger hier. Roman Rösli, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Neuenkirch, studiert hast du auch Wassermanagement und den Jahrgang, wenn wir auch noch wissen.
93.
30 geworden, ein gutes Fest gehabt.
Letztes Jahr haben wir ein sehr gutes Fest gehabt. Ja, mal. 30. Geburtstag haben wir gebührend gefeiert. Auch im Ruderclub am See mit allen Kollegen. Das ist wirklich sehr cooles Fest gewesen.
Und es ist nicht ausgeufert.
Nein, wir sind begrenzt gesehen, der Saufer.
Ja, sehr schön, weniger, ja. Genau. Was willst du trinken da bei unserer Hausbar, wenn wir schon beim Festen sind?
Ja, ich komme direkt vom Arbeiten, leeren Magen. Also ich würde sagen, ich nehme mal ein Wässerli.
Ja. Gut, wenn wir schauen, da hat es noch ein bisschen Zitronen drin. Mhm. Das ist sicher gut für die Spitzensportler.
Genau. Danke vielmals.
Ja, am Anfang frage ich immer auch noch nach einem Gegenstand, persönlichen Gegenstand. Ich habe natürlich gehofft, dass du da die Medaille mitbringst.
Ich habe sie dabei, aber ich muss sie noch schnell holen.
Ja, ist sie los? Ja gut, ja. Dann tun wir das nachher reichen also und einblenden.
Perfekt.
Sonst wird es zu lang gehen. Aber was ich nicht gehört habe, ist, oder die wichtigste Frage ist ja, ist sie noch ganz? Oder der Lack, der ja scheinbar bei der Bronzemedaille ein bisschen absplittern, oder ist es
ja,
bei dir?
Leider ist es so, genau. Also bei der Bronzemedaille haben sie häufige Produktionsfehler, also fast alle. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass es bei der Silber- und Goldmedaille auch Probleme gibt, aber niemals so viel wie der Bronzemedaille. Und bei der, das hat wirklich schon relativ früh angefangen, dass die Oberfläche, die ich weiß nicht, ein Teil oxidiert, ein bisschen. Und es hat wirklich, also ich kann es ja nachher holen und dann noch schnell zeigen. Aber man sieht wirklich, dass es auf der Oberfläche ja, gewisse Veränderungen gibt. Und jetzt ist gewisse Athleten, hat man können lesen, die haben das schon eingeschickt, Medaillen, zum auswechseln. Aber ich weiß aber, ich habe auch mal angefragt bei Swiss Olympic und es ist noch nicht ganz klar, wie das läuft, ob man sie muss einschicken oder ob man einfach neu bekommt. Weil, ja, also wenn man sie muss einschicken, dann überlege ich mir das wirklich noch gut. Und zweimal, weil... ja, und schlussendlich ist es ja die Medaille von dem Moment, oder, wo man dort bekommen hat. Und das ist eigentlich das, was zählt. Der Moment und die Erinnerung daran. Und ja, ich weiss nicht, ob ich sie würde austauschen, ganz ehrlich.
Ja, ich kann mir jetzt auch überlegen, wie das so ist auf der Post, oder, dass man dann dort eine Medaille zurückschickt, oder wo man so hart dafür gearbeitet hat und nachher... Ja, schicken wir sie wieder zurück. Oder?
Ja, und gibt noch viel also es ist teures Porto, ja, weil sie recht schwer ist. Aber ja, mal schauen.
Ja, wir können nachher noch darauf sprechen, auf deinen grossen Erfolg in Paris. Ich werde zuerst wie immer ein bisschen zurückgehen, ein bisschen auch zu deiner Person ein bisschen etwas noch wissen, für die Leute, die dich noch nicht so kennen. Oder auch, ja, bei den Sportlern ist das auch noch spannend, wir können sie vom Ruder oder von der Tätigkeit, die sie drin sind, aber der Roman Rösli, der ist natürlich aufgewachsen. Wie war es dort so? Also hast du so Jugenderinnerungen, die dir gerade in den Kopf steigen, wenn du so die Zeit zurückdenkst, oder die Schulzeit?
Ja, also klar, wie du sagst, ist natürlich aufgewachsen. Eigentlich von klein auf. Ich bin in Basel auf die Welt gekommen, aber nachher seit ich in der Zeit, als ich die Welt ein bisschen wahrgenommen habe, war ich eigentlich zu Neukirch gewesen. Die ganze Zeit. Meine Eltern wohnen jetzt noch dort. Ich bin dort in der Primar, die Schule. Damals war es noch nicht so viel verbaut gewesen. Natürlich noch viel weniger. Ich habe sehr viel auf der Kuhweide verbracht oder bei den Bauernhöfen geholfen, Krise ablesen. Das ist so ein bisschen das, was ich in der Freizeit gemacht habe. Viel in der Natur gesehen. Und nachher bin ich Ja, eigentlich in der Oberstufe bin ich nachher auf Rüsbühl zuerst in die Kante und nachher ins Alpengebirge gewechselt wegen der Sportklasse. Und was ich so ein bisschen, eben neugierig bin ich aufgewachsen, aber ich habe natürlich schnell das Rudern, mit 13 habe ich etwa von Rudern. Und dort bin ich im Seeklub Sempach sozusagen dann Mitglied geworden. Und ab dort ist eigentlich mein Lebensmittelpunkt mehr oder weniger dort runter verschoben. Ich habe dann auch sehr viele Freunde und Kollegen halt von übers Rudern dort sozusagen aufgebaut. Und das ist bis heute bestimmt die Freundschaft. Und das schätze ich mega, ist mega schön. Und die beiden Gemeinden, die arbeiten ja eh relativ viel zusammen. Das ist cool, die sind ineinander verflochten. Und ja, ich habe dann wirklich sehr viel Zeit fürs Rudern halt im Seeklub Sempach verbracht, aber auch dann neben dem Rudern. Weil wir so gute Freunde geworden sind, haben wir einfach jede freie Minute auch neben dem Training miteinander verbracht, sei es im Club oder sonst irgendwo.
Und ist klar, dass du gehst rudern oder hast du vorher noch etwas anderes gemacht? Also dort, wo du gestartet hast, hat es vorher noch Shooter gegeben oder Tennis oder
andere? Nein, ist gar nicht klar gewesen, eigentlich. Ich habe zuerst wirklich
viel... Bist du aus einer Ruderfamilie?
Nein. Also mein Papi war Rennvelofahrer bei Pfaffnau früher. Aber sonst eigentlich nichts mit Rudern. Ich habe dann verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich war auch eher unsportlich junges Kind. Ich war in der Läuferin, ich habe mal Gerätturnen ausprobiert, aber dann habe ich schnell gemerkt, dass ich zu gross bin. Fußball habe ich ganz kurz ausprobiert, gemerkt, dass ich zwei linke Beine habe oder Füße. Tennis ein bisschen länger, aber auch dort ist ein Ball im Spiel, das ist mir auch nicht so gelegen. Ich habe auch aufgehört, bin im Klettern noch gesehen. Das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Und eines Tages in der Kante hat ein Kollege von mir mal gesagt, komm doch mal mit in ein Training schauen. Und ich bin mit, habe mit aufs Motorboot dürfen. Jedem anderen wäre wahrscheinlich ins Gesicht eingeschlafen, wenn er in die zwei Stunden auf dem Motorboot neben einem Ruderboot hinfährt. Aber ja, ich habe mich sofort in die Sportart verliebt. Das ist wirklich Liebe auf den ersten Blick gesehen. Ich habe es so cool gefunden, wie die Jungs zusammen so ein Viererboot können vorwärts bewegen. Es hat mich fasziniert. Man war verrückt in der Natur. Da sind wir wirklich aufs Ursee und zurück. Ich bin dann nachher noch im Training zu der Trainerin her und habe gefragt, hey, gäbe es eine Möglichkeit, dass ich auch einsteigen könnte? Es hat mir so gefallen. Ich finde das so cool. Und sie hat dann relativ kühl gesagt, nein, das ist nicht möglich. Wir haben keinen Platz mehr. Du musst nächstes Jahr eins probieren. Ich bin dann heim, mega enttäuscht, traurig, gestürmt bei meinen Eltern und habe nicht locker gelassen, bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir probieren es mal, wir rufen den Club an und dann haben sie angerufen und dann ja, mit den Stürmen haben sie effektiv noch ein Plätzchen gegeben im schlechtesten Boot, im längsamsten Boot, als schlechtester Athlet sozusagen. Aber ich war glücklich gewesen, dass ich so einsteigen konnte und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Ja, sind sie sehr wahrscheinlich froh, dass ihr da den Zugang verschafft haben zum Ruderclub Sempach. Velofahren war nicht das Thema gewesen. Wenn du gesagt hast, der Vater ist Pfaffnau, gefahren.
Ja.
Weil das hast du rausgelassen beim Aufzählen, also ausprobiert hast, hast du nicht ausprobiert.
Nein, es ist eigentlich nie in Frage gekommen. Ich habe immer mit dem Velo ins Training müssen von Neukirch auf Sempach. Es hat nie ein Töffel gegeben. Also ich musste wirklich immer so Velo fahren. Und im Nachhinein war es gut. Es war ein Zusatztraining eigentlich. Und später, nachher, wo wir wirklich eigentlich dann im Kader waren, sind wir ab und zu ins Velotrainingslager auf Mallorca. Und dann haben wir uns mit Rennvelofahrern zusammengeschlossen, wo wir dann so zusammen trainiert haben. Und das war mega cool gewesen.
Ja, bevor wir da noch ein bisschen mehr über das Rudern reden und wie die Karriere dann gestartet hat, und weitergegangen ist, wird die so richtig Studium noch gehen. Also du hast gesagt, du hast zu Rüsbühl den Kanti gemacht, nachher studieren. Wo hast du studiert?
Mein Bachelor habe ich in Bern gemacht. Bachelor in Betriebswirtschaft und Nebenfach Geografie. Und nachher habe ich immer wieder, oder wegen dem Ruder habe ich ein bisschen länger gehabt für mein Studium. Nachher habe ich, und vor den Olympischen Spielen macht man eigentlich immer eine Pause, was auch immer, dass man nebenbei macht, sei es jetzt arbeiten oder studieren. Und dann sind eigentlich die Olympischen Spiele in Rio gekommen. Also ich habe 13 angefangen. Nachher mit dem Studium 14 habe ich Spitzensport-RS gemacht. Nachher 15 ist eigentlich das Vorbereitungsjahr auf die Olympischen Spiele 16 in Rio gesehen, habe ich nichts gemacht, also nur gerudert. Und nachher habe ich 2 Jahre Vollgas studiert, 100% in Bern, den Bachelor fertig gemacht. Und nachher wieder 2 Jahre eigentlich nichts für Tokio 20, aber ist ja Corona gekommen, das war ein Jahr mehr gesehen, also 3 Jahre nur gerudert. Und dann nach Tokio bin ich 22 auf Oxford gegangen und habe eben Water Science Policy Management studiert. Und das ist so ein interdisziplinärer Master.
Ja, erzähl mal nicht, was ist das genau? Water genau. Science Policy and Management.
Genau. Also es ist ein interdisziplinärer Master am Institut für Umwelt und Geografie. Und ich habe das wirklich, ist ein mega spannender Master, also Studiengang gesehen. Es ist so, wie es der Titel schon sagt, es schneidet ein bisschen alle Bereiche an. Also das sind Bereiche von Trinkwasserversorgung, Abwasserbehandlung, Grundwasser, aber nachher auch alle chemischen Themen, alle biologischen Themen, Gewässerverschmutzungen, Klima, also die ganzen Klimathemen, also wie ist der Wasserkreislauf über die ganze Erde, wie läuft Physik dahinter, so ein bisschen so. Und nachher sind wir aber auch in die wirtschaftliche und politische Ebene rein. Das heisst, wir haben zum Beispiel angeschaut, wie...
Das Management.
Ja, wie tust du zum Beispiel, wenn das Wasser nicht mehr knapp ist, wie tust du den Preis richtig setzen? Dass es fair verteilt wird, dass alle das Recht auf Wasser haben. Und das spricht schon das nächste Thema, Recht auf Wasser, wie tust du die Recht verteilen? Gerade in Ländern, oder wo vielleicht politisch instabil sind. Und dann wird das zusätzlich erschwert, wenn zum Beispiel ein Gewässer über verschiedene Länder reingeht, über Grenzen. Also sagen wir jetzt einen Fluss oder einen riesigen See. Wie tust du das verteilen? Wer hat Zutritt dort? Die indigene Bevölkerung? Wie läuft es, wenn ein Land einen Staudamm baut, zum Beispiel jetzt im Sudan? Wie ist nachher Ägypten davon betroffen? Solche Themen sind dort klar im Fokus auch gesehen. Und es war auch sehr spannend. Wir hatten Studenten aus der ganzen Welt, auch aus solchen Ländern. Und da hat man natürlich wirklich das so ein bisschen mit denen wirklich können. Es war sehr greifbar gewesen. Und man hat eigentlich aktuelle Beispiele können diskutieren oder dann auch in Entwicklungsländern, in Slums, wie machst du Wasseraufbereitung, dass die grundlegenden gesundheitliche Fragen geklärt sind oder mal bekämpft können werden. Und nachher dann halt auch, also es geht da wirklich, es geht sehr tief rein. Und das sind alles Fächer gewesen. Und nebst denen hat man sich können spezialisieren. Und ich habe mich eigentlich spezialisiert in, das Wasser ist ja auch die Lebensmittelproduktion geknüpft. Das war eine Spezialisierung, die ich gemacht habe. Ich habe viele Fächer gewählt, die richtig Lebensmittelproduktion in unserem Breitengrad, aber auch in Entwicklungsländern, als dann aber auch zukünftige Lebensmittelproduktionssysteme, was es dort für Optionen gibt. Und das andere war Abwasserbehandlung, respektive Rückgewinnung von den Nährstoffen aus dem Abwasser. Und das ist eigentlich dort auch, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Wie können wir regional Kreisläufe schließen, dass wir zum Beispiel den Stickstoff und den Phosphor einfach als Beispiel können zurückgewinnen aus dem Abwasser. Weil, so wissen viele Leute nicht, aber 80% vom Stickstoff, der im Abwasser ist, ist auf Urin zurückzuführen. Und das gleiche mit Phosphor, einfach mit 70%. Und das sind doch Stoffe, die wir bei uns in der Lebensmittelproduktion, in der Landwirtschaft sehr häufig einsetzen. Stickstoff wird eigentlich sonst, da tut man eigentlich relativ energieaufwendig aus der Luft gewinnen, ist dementsprechend auch kostenintensiv und Phosphor wird abgebaut, heisst, es ist endlich und man ist wirtschaftlich und politisch abhängig von anderen Ländern, weil das importiert muss werden. Und insofern macht das nur schon wirtschaftlich, aber auch ökologisch logischerweise Sinn, dass man das eigentlich regional zurückbehalten und wiederverwenden zum Essen produzieren. Weil wenn du das drinnen lässt, kommst du relativ viele Probleme über in den Oberflächengewässern bei uns, aber nachher auch in den Weltmeer. Schlussendlich, das akkumuliert sich oder jedes Land lässt noch ein bisschen mehr dazu. Und bei uns im Wasserschlotz von Europa fällt das sozusagen an der Quelle.
Wenn man es auf die Region adaptiert, wie bist du zufrieden mit der Qualität am Sempacher See? Das ist auch immer das Thema, dass man zu viel so ein Stoff drin haben, den wir nicht wollen, drin haben, wo ja belüftet wird, oder gehen dir so Sachen nicht durch den Kopf, wenn du am Trainieren bist?
Ja, das ist natürlich ein höchst politisches Thema auch. Und ich durfte vor dem Studium auch bei Diawa eine Doktorandin begleiten bei ihrer Doktorarbeit, und sie hat eigentlich Mikrobenaktivität in diesen Gewässern, also auf ihrer Altstädter, also allen Seen von der Zentralschweiz untersucht, und das ist höchst spannend gewesen. Es war wirklich sehr spannend gewesen, was hat das für einen Einfluss auf den Sauerstoffgehalt vom See, auf die Fische, auf die Algenproduktion, auf alles, auf das Ganze. Und ja, also dort gibt es sicher, wir haben einen gewissen Eintrag, wir haben einen höheren Eintrag bei den Seen, die wir jetzt hier in der Region haben. Vor allem Stickstoff. Phosphor ist ein bisschen runtergekommen, das ist früher auch von den Haushalten gekommen, von den Waschmitteln, aber das ist sicher runtergekommen. Ja, und das ist eine Thematik, oder wir seit 1980 Luft in den See reinpumpen. Baldeckersee ist noch ein bisschen extremer. Ja, und das ist ein Thema, wo man muss diskutieren, weil ja, schlussendlich kostet es alle, und ja, aber ich möchte jetzt auch gar nicht tiefer drin hineingehen, weil es ist politisch sehr umstritten, das Ganze.
Ja,
es
ist sehr ein breites Anwendungsfeld, die Ausführung, die du gemacht hast. Wo bist du jetzt unterwegs mit dieser Ausbildung? Wo schaffst du? Weil, also vom Rudern, das ist die andere Geschichte, kann man heute so nicht leben, gar nicht davon aus, wenn man nur rein Ruder-Profisport macht.
Es ist so, jetzt gegen das Ende oder in der zweiten Hälfte meiner Karriere konnte ich langsam sagen, okay, ich kann das so ein bisschen als Beruf anschauen und davon leben. Ich werde nicht reich damit, aber ich kann wie eigentlich mehr oder weniger davon leben. Das hat einiges gebraucht, bis es so weit gekommen ist. Eben, der Erfolg ist sein, eine andere Organisation rundherum. Wir haben den Gönnerverein gegründet, wo ganz viele Freunde, Bekannte, Nachbarn und KMUs aus der Region mich unterstützen. Und das ist auch über die Jahre gewachsen. Nachher haben wir Unterstützung vom Militär, von der Sporthilfe, vom Kanton Luzern. Wie auch mein Club. Also der Club Sempach hat mich auch immer sehr grosszügig unterstützt.
Aber der Rennen selber gibt es nicht Preisgeld?
Nein, es gibt null. Es gibt nie, wenn man Weltmeister wäre, Europameister, es gibt nie eigentlich sozusagen Preisgeld. Das ist ja so.
Und Olympia auch nicht?
Auch nicht, ja.
Man muss die Medaille, die man zurückschicken kann.
Ja, und kann man ja vom Jürgen Ebi sagen, dass die Medaille 4.50 Franken wert hat. Ja. er wird es wissen. Ja, also das direkt gibt es nichts. Ausser am Olympia, jetzt von Swiss Olympic, eine kleine Prämie gegeben. Und sonst gilt es halt ein bisschen selber in die Stiefel zu schleifen und das Sponsoren anpacken und Sponsoren suchen. Mhm. Und dort ist die Erfolgsquote etwa bei 2%. Mhm. Also sprich, man muss 100 Unternehmen anfragen und dann ist man vielleicht bei 2 erfolgreich. Also das ist eigentlich, von dem konnte ich leben nachher. Und nach dem Rudern, ja, man könnte irgendwie Trainer werden, oder, aber auch dort, die meisten Stellen sind eigentlich eher ehrenamtlich. Mhm. Und darum ist eigentlich schon wichtig, dass man
nebenbei
eine Ausbildung macht, dass man nachher auch da arbeiten kann. Ja.
Ja, gehen wir nochmal auf diese Seite. Wo schaffst du jetzt? Was machst du mit deinem Wasserhintergrund? Also hast du gesagt, ich komme vom Arbeiten jetzt.
Ich komme vom Arbeiten,
ja. Du bist nicht beim Rudern gewesen, bist hinter dem PC. Oder am Forschen bei der Wasserqualität?
Eben durch das Studium habe ich doch einige Erkenntnisse gesammelt. Und das ist so ein bisschen das eine. Und das andere, ich habe mich gefragt, ja, was mache ich wirklich gerne? Und das ist draussen sein, das ist in der Natur sein und handwerklich anpacken. Und darum bin ich eigentlich darauf, dann habe ich mich entschieden, noch eine neue Ausbildung anzufangen. Und darum mache ich jetzt eine Lehre zum Biolandwirt, EFZ. Und das ist auch dort, wo ich jetzt herkomme. Ich habe gearbeitet bis vorher. Mit einem Lauch aus, obwohl der Boden etwas gefroren ist. Das mit dem Flackeneisen geht auch das. Ja, weil die Nachfrage ist da für Lauch. Und darum haben wir heute Nachmittag austun. Und das ist momentan das, was ich jetzt mache.
Also mit dem Traum und Ziel, selber mal einen Hof zu haben,
genau,
zu betreiben.
Ja, das ist mein grosses Ziel. Ja.
mit Lauch oder was du schon abpflanzen, dann hast du schon Visionen.
Ja, das ist noch off. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was ich für einen Betrieb finde und kann übernehmen. Was sich dort anbietet vom Boden, von der Sonnenstrahlung, vom Relief, von der Infrastruktur, die vorhanden ist. Und das kommt ein bisschen darauf an, was es dort gibt. Aber was mich sehr interessieren würde, wäre so ein kompletter Betrieb, also so ein Mischform. Also so in Viehhaltung, Hühner und dann auch Obst und Gemüse. Ja.
Du wärst auch offen, die Region zu verlassen. Dort, wo es aufgeht, würdest du einsteigen? Oder hast du
ja, die das Herz,
wo die Region bleibt und es müsste da
hier in der Region würde mich natürlich schon sehr freuen, weil alle Freunde und Kollegen und so das ganze Netzwerk da ist. Aber ich hätte mal gesagt, so Zentralschweiz, das ja, wäre schön, wenn sie in der Zentralschweiz klappen.
Und der See müsste in der Nähe sein, oder?
Das wäre sehr gut, ja. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, weil ja, ich bin mit dem See verbunden und das ist ein Teil von meinem Herz. Und ja, insofern ist mir schon auch wichtig.
Ja, wir gehen nachher nochmal in die Ruderwelt rein. Wir verlassen dann die Landwirtschaft. Wir gehen aber jetzt zuerst in die Werbung. Und wir sehen uns nachher. Bleiben dran. Bis gleich.
Der Videopodcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, der Traumbadmacher der Grüter Hans AG. Wir erfüllen Ihren individuellen Badtraum bis ins kleinste Detail. Dank uns investieren Sie nachhaltig und sinnvoll in die eigenen vier Wände.
Der Videopodcast wird produziert von Luvido Videoproduktion. Deine Partner für Videoproduktionen aus der Region.
Ja, wir sind zurück hier im Saustall, immer noch angenehme 3 Grad. Neben mir ist der Roman Rösli. Wir haben die Pause genützt, um die Medaille zu holen. Das heisst, du bist geschwind rausgesprungen, hast jetzt wieder warm. Ja, wie... Darf ich sie mal anlegen?
Ja, sicher. Ja.
Herzliche Gratulation nochmal. Wir schauen gerne auch noch ein bisschen zurück, wie es so weit gekommen ist, dass du hier den Erfolg hast können erzielen. Also in dieser Zeit haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, wo du zuerst quasi abgelehnt worden bist. Nachher hast du rudern, es hat dich gepackt, hast du gesagt. Du hast mal angefangen, du hast vielleicht dann auch gemerkt, ich bin eigentlich gut oder vielleicht auch besser als die anderen oder hast du vielleicht mehr trainiert, dass du besser wirst. Wie war es dort so gewesen? Also wo du gemerkt hast, so, jetzt will ich mehr oder dass nachher Erfolg gekommen ist oder dass du das professionalisiert hast vom Hobby einfach nur rudern und ist noch schön und dann zum ja, Leistungssport.
Ja, wenn ich so zurückdenke, innerlich, oder, also der Olympiatraum war eigentlich schon ein Bub, den man gesehen, nur hat man dort noch nicht so fest daran geglaubt. Und nachher, ich glaube, ein wichtiger Punkt sind sicher immer Ziel gewesen. Also,
aber du hast angefangen, hast du wollen Olympiasieger werden?
Ja, es war ein Traum gewesen. Aber ich habe weit gedacht, ich wollte jetzt, mein Ziel war immer gewesen, mal immer besser werden oder der gerade vor mir ist, zu schlagen. Und nachher irgendwann in dem Team, wo ich sehe, bin der Beste werden. Und nachher, logisch, geht der Blick weiter in das nächste Level oder in das nächste Kaderstufe. Und dann willst du eh der Beste sein. Und so ist das eigentlich immer ein bisschen weitergegangen. Und ich glaube, dort immer eigentlich schon relativ früh herausgefunden, dass wenn du bereit bist, die extra Meile zu gehen oder ein bisschen bereit bist, mehr zu arbeiten als die anderen, dann wirst du meistens auch dafür belohnt. Also es lohnt sich. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen, das hat mich relativ weit gebracht, dass ich, wie gesagt, und darum sage ich auch immer, das Ruder ist ein sehr ehrlicher Sport. Das heisst, wenn du mehr reingehst, bekommst du auch oft mehr raus. Weil, ja, du musst einfach mehr trainieren und du wirst schneller.
Also, anders gefragt, wie viel Talent braucht es beim Rudersport?
Es braucht schon, also, ich glaube, sicher die körperliche Voraussetzung ist mal sehr wichtig, dass man nicht mega klein ist, weil schlussendlich sind das physikalische Gesetz, das gelten, man muss möglichst lange Hebel haben. Ich meine, international verglichen, treten wir gegen 2 Meter Leute da, zum Teil 2,10 und dann bin ich mit meinen 1,91 kleinen Zwerg. Und das ist, die haben natürlich dort den Vorteil, aber wenn man noch kleiner ist, dann habe ich gegenüber denen auch Vorteil. Also es ist sich mal das Physische, nachher ist aber auch physisch. Wie kannst du Muskelmasse zulegen? Dort geht es nicht darum, einfach nach oben auf möglichst schwer sein, sondern ich würde sagen, so um die 95 Kilo ist 95 bis 100 ist sicher ein gutes Kampfgewicht, sagen wir es mal so. Und nachher braucht es hilft das Talent natürlich schon auch weiter. Und das Talent im Ruder ist so ein bisschen, wie kannst du Technik umsetzen und was für ein Wassergefühl hast du? Was für ein Bootsgefühl? Wie schaffst du, den Flow herzubringen? Wie schaffst du, dass das Boot möglichst nicht gestört ist durch deinen Kraftaufwand, den du im Wasser eigentlich machst? Und das kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Schwimmer zum Beispiel. Da geht es ja auch darum, wenn man vorher das Wasser holt mit den Händen, dass man möglichst schnell den Gegendruck hat sozusagen. Und das Gleiche ist bei uns mit den Rudern. Die Ruder sind eigentlich Verlängerung von den Armen oder von den Händen. Und dort geht es darum, ja, möglichst sanft das Boot aufzunehmen und gleich möglichst schnell viel Druck dran zu haben, wo dann wieder eine Kraftfrage ist. Und insofern hilft das sicher auch mit, wenn man ein sehr gutes Bootsgefühl hat. Und nachher den klaren Teamaspekt, oder? Dass man sich auf den anderen kann einlassen auf den Partner, dass man möglichst ein gemeinsames Verständnis hat vom Ruderschlag.
Harmonisch ist, ja, das wäre ja meine nächste Frage. Du bist schon im Zweier am erfolgreichsten gesehen. Wie ist das so im Rudersport? Ich komme nicht von dort, ich habe keine Ahnung, auf Deutsch gesagt. Wieso nicht zu kiffen? Ich habe dann das Gefühl, hast alles selber im Griff, bist nicht auf diesen angewiesen. Also wenn du sagst, ich gehe auf die Extrameile, ich habe viel investiert, dann musst du einen suchen, der auch das hat oder das mitbringt. Und dann muss man sich noch abstimmen. Also ist von Anfang an klar, dass du nie ein Kiff Ambitionen hast oder mehr willst dort. Oder sind physikalische Sachen, die mitspielen? Wie gesagt, ist von der Größe her? Oder?
Also es sind eigentlich mehrere Sachen, aber ehrlich gesagt habe ich eigentlich fast alle Bootsklassen ausprobiert und gefahren. Also ich habe auch eine Medaille gewonnen, in Glasgow 2018 im Einer an der EM. Doppel-4, Doppel-2er, Achter. Also wir haben eigentlich schon alles gefahren. Und am Schluss, oder ist es so, vielleicht muss ich erklären, wie tun wir Boot bilden oder wie entscheidet der Verband, was für Boot nachher am Start stehen. Das ist so, über Winter ist jeder Athlet und Kader ist im Einer. Und da machst du dann ans Leben schwer und jeder will jedem Training gewinnen und knüttelst dich einfach ab. Und nachher, wenn der Winter will, weil schlussendlich willst du im Nazi-Trainer möchtest du guten Eindruck machen und du willst wie immer sagen, ja, ich bin der Beste und ich gehöre schnellst zum Boot. Weil nachher Ende Winter kommen nachher die Ausscheidungsverfahren und nachher hat der Trainer anhand des Wintertraining so eine grobe Idee, wer wie gut ist. Und dann fängt er an, verschiedene Boote auszuprobieren. Also wir gehen auf Italien an der Rennstrecke und fahren dort 1-2000er nach dem anderen, immer wieder in anderen Booten, in anderen Kombinationen. Und er nimmt nachher die Zeit, die dort gefahren wird und tut die ins Verhältnis setzen zum Weltrekord. Und je nachdem, wie das nachher abschneidet, tut er sich nachher entscheiden, du machst jetzt einen 2er, du machst einen 4er, du machst einen 1er. Und den 1er macht man tendenziell zum Beispiel, wenn das Team nicht so gross ist oder wenn du einen ganz klar weit vorne hast und nachher viel Abstand zu den Nächsten. Und wenn du 4 Schnellste hast, die ähnlich schnell sind, dann probierst du einen 4er zu machen. Also der Trainer versucht immer, das schnellstmöglichste Boot zu machen. Oder?
Also bist du zum Erfolg zuteilt worden, sozusagen? Du hast nicht selber gesagt, ich will jetzt so den 2er machen und ja, bin dann dort erfolgreich und
ziehe mich dort. Kannst du nicht so viel, in diesen Verfahren kannst du nicht so viel mitreden. Also jetzt, je länger, je mehr, ich bin der Älteste und Erfahrenste, hat mich der Trainer zum Teil auch eingezogen oder mal gefragt, wie ist es vom Wasser gesehen, vom Gefühl her, was ist deine Idee, wie hast du das wahrgenommen? Aber sonst entscheidet das wirklich echt der Headcoach und der Verband und du musst auch als Athlet auch ein bisschen vertrauen, dass sie das super machen, aber schlussendlich sind ja sie daran interessiert, das schnellstmöglichste Boot vorzubringen. Der Zwei-Ironie ist wie, ich habe das Boot mega gerne, weil es sehr technisch ist und eben das Bootsgefühl extrem wichtig ist. Oder man muss sich vorstellen, ich habe ein Ruder und der andere hat das Ruder auf die andere Seite gehabt. Sprich, wir müssen uns genau müssen ergänzen oder ausgleichen. Und dann das Gleiche mit den Ballons. Wir müssen genau die gleiche Höhe führen. Also es ist ein anspruchsvolles Boot. Aber darum habe ich es so cool gefunden. Und mit ihm ist, wir sind einfach zusammengehockt und es hat einfach gerade hat gerade geklappt. Wir haben die gleiche Sprache vom Ruderschlag, das gleiche Verständnis, das gleiche Bootsgefühl. Und auch von der Kraft ist es relativ gut gegangen, aufgegangen. Wir sind etwa ähnlich gross gewesen. Ja, es ist. Oder ich habe lange geruht. Also ich bin jetzt 18 Jahre im Sport und ich habe viele coole Mannschaften fahren und auch wirklich sehr, mit sehr guten Athleten. Aber mit dem ist einfach wie, dass es so alles auf einmal stimmt, das hat es vorher nie gegeben. Und es hat vielleicht auch die Geduld gebraucht. Und jetzt plötzlich ist dann ja, der Partner gekommen, er ist viel jünger als andere, dass es dann so gut zusammengeschoben hat.
Ja, reden wir noch ein bisschen vom Erfolg, Olympiade, Bronzemedaille, sie liegt auch vor uns. Du kommst steht an die Olympiade und bist Europa- und Weltmeister vorher. Ist die Freude grösser über den dritten Platz oder hat es auch gewisse so ein bisschen, also wir wollen immer gewinnen. Enttäuschung gesehen, wenn man eben als Europa- und Weltmeister an den Start geht? Mhm.
Nein, also die Frage kann ich ganz klar so beantworten. Ich bin mega, mega glücklich über den dritten Platz. Also das ist klar, als Sportler wird man immer gewinnen, das ist unumstritten. Das ist immer drin und das treibt einem an, der schnellste Ziel von der Welt. Aber das ist so das eine. Und das andere ist schlussendlich, du gehst auch an ein Rennen mit dem Ziel, du willst deine bestmögliche Leistung am Tag X können abgerufen haben. Und das ist an dem Tag ist mir das gelungen. Also ich mag mich fast an kein anderes Rennen erinnern, wo ich mich so fest an meine Grenzen gebracht habe wie dort. Ich bin wirklich über die Ziellinie gefahren und habe gewusst, das ist mein absolutes Maximum. Ja. Mehr kann ich nicht. Und das ist, ja, ich habe alles dafür gegeben und darum bin ich so happy mit dem. Also, dumm gesagt, wäre ich wahrscheinlich mit einem Sonnenrennen, mit dem vierten, auch einigermaßen okay. Logisch, das hat mich richtig gewurmt, so eine an der Medaille vorbei. Aber die sportliche Leistung, das ist nachher nüchtern betrachtet, muss man mit sich ehrlich sein und sagen, mit diesen Verhältnissen, auf dem See, an dem Tag, ist das meine beste Leistung gewesen und mehr habe ich nicht können. Und das ist schlussendlich das Ziel. Oder du trainierst jeden Tag und mega hart. Und das ist das Ziel, dass du das Training an dem Tag X kannst umsetzen kannst. Und dann das andere ist einfach die Tatsache, wo du dann stehst. Oder?
Wie ist es mit den Emotionen? Also ich denke, Olympia, oder? Mir ist geplant, trainiert dort und nachher bist du am Start, dass du nicht übersteuerst von den Emotionen her. Also es geht immer noch etwas mehr und dann dort, wo man noch mal mehr, als man dann nicht quasi kollabiert. Weil es ist, jedes Boot ist an der Grenze und am Schluss gibt es immer die Bilder im Ziel, wo man einfach, ja, also gewisse Kotzen fast auf Deutsch gesagt. Es gehört dazu, zu eurem Sport und ist dort auch Gefahr, dass man dann, ja, ich sage dann übersteuern oder einfach, dass man wie zu viele Emotionen wollte und nachher geht gar nichts mehr. Es ist sehr, finde ich, eine schwierige Ausgangslage.
Ja, also es gibt Athleten, die haben sich schon ins Knockout gerudert, sozusagen. Ich habe zwei Kollegen, die haben das schon geschafft. Aber ja, wie soll ich sagen, also das Rennen, du bist mega aufgeregt am Start. Nachher, wenn du mal drin bist, ist die Aufregung ein bisschen vorbei und nachher hast du eigentlich einen taktischen Plan, wo dich daran haltest. Und dort...
Also inklusive Reserven und schaust du links und rechts. Also gibt es überhaupt Reserven?
Oder du hast die rote Linie, die berühmte rote Linie und dort kommst du relativ schnell her und dort die setzt du nicht überschritten. Und dort bist du dran. Aber gleich... Oder wir haben jetzt im Olympiafinale, wir haben gewusst, wir müssen im dritten 500 noch ein paar Schritte drauflegen. Und darum haben wir uns noch nicht komplett ausgekotzt in den ersten zwei 500er. Sind aber im dritten 500er haben extrem viel investiert und das habe ich dann nachher in den letzten 52 Minuten wirklich sehr, also relativ heftig gespürt. Ich bin fast wirklich, wir überall den ganzen Körper jetzt verkrampfen. An Orten, wo ich das vorher noch nie so krampf hatte, selbst im Bauch und im Rücken. Und ja, also dort ist sehr an der Grenze gewesen, aber schlussendlich eben hat man einen Plan und dann hilft einem sicher die Erfahrung mit. Also sind jetzt die dritte Olympische Spiele gewesen und dann weisst, dass alles anders ist und es reagieren alle anders und es kann alles passieren und so ist es auch wieder gewesen. Es ist ein Bob plötzlich vorgefahren, wo niemand damit gerechnet hat. Und das ist typisch Olympia und dort gilt es einfach Nerven zu behalten und ja, auch in anderen vertrauen, dass man es im Griff hat und dass es gut kommt, aber das ist schon wichtig. Oder? Und das siehst du oft bei den jüngeren Athleten, dass die wären eigentlich genug stark, hätten alles, aber ja, dort geht es noch in die Hose.
Ja, ihr habt sehr gut im Griff gehabt. Bronzemedaille gewonnen. Ich möchte noch ein bisschen über den Spirit reden. Also jetzt so einfach eure Disziplin verlassen. Es lebt dafür auch von dem, was man andere Sportarten anschaut, andere Athleten, Athletinnen kennenlernt. Wie ist das so gesehen in Paris für dich? Also du hast jetzt gesagt, das dritte Mal. Mhm. Ist man da schon ein bisschen routiniert oder ist da immer noch der Spirit, die Faszination? Das muss ja etwas vom Schönsten sein als Sportler, was man erleben kann.
Ja, ich glaube, der Olympiageist, der ist wirklich etwas mega Schönes. Und vor allem jetzt Paris. Weil Rio ist mein erstes Olympiaspiel, war natürlich auch mega speziell, sehr cool gewesen, aber dort hat das Resultat, sind wir nicht so zufrieden gewesen. Vieles war auch nicht so gut organisiert gewesen. Nachher Tokio. Resultat auch nicht so zufrieden gewesen. Null Zuschauer während Corona. Wir sind dort her und noch wieder gegangen. Es hat nicht irgendwie so Festlichkeiten herum gegeben. Und Paris hat einfach alles gestummt. Also das Resultat war super gewesen für uns. Mega viele Freunde, Familie, Bekannte sind alle da gewesen, weil es halt einigermaßen nahe war. Das hat den Moment eigentlich tausendmal schöner gemacht, oder? Dass man das teilen kann mit all den Leuten, die einem wichtig sind, das ist etwas vom Schönsten, weil ja, denen hast du manchmal müssen sagen, ich kann jetzt nicht kommen, weil ich am Trainieren bin. Und dort das können teilen, das hat eigentlich den Erfolg umso schöner gemacht.
Also das du hast Zeit gehabt, um andere Sportarten zu unterstützen.
Ja,
das machst du vor allem
ja.
Nach dem Wettkampf, ja. Wenn du fertig
genau.
Bist.
Ja, also eben, wie viel es noch ist. Zuerst hast du gefeiert mit den Leuten. Nachher haben wir eigentlich, das Ruder ist schön gewesen, dass in der ersten Woche, ist immer in der ersten Woche, und dann hatten wir noch eine zweite Woche sozusagen. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, dort ein Airbnb alle zusammen zu mieten, alle Ruderathleten, und dann sind wir eigentlich die ganze Zeit andere Wettkämpfe geschaut. Weil wir haben mit Akkreditierung kannst du schon wie ein paar Kontingente, dass du andere Wettkämpfe kannst schauen. Und dann sind wir Beachvolley schauen, Leichtathletik, Gewichtheben, Turmspringen. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht noch anders. Aber ja, und das ist natürlich cool. Du bist entspannt und du kannst andere Sportarten zuschauen. Und du weißt, die sind genauso angespannt wie du, so stammig vor dem Start. Und ja, aber es ist auch mega spannend, andere Sportarten zu sehen, wie das läuft. Gerade an den Olympischen Spielen. Also, das ist sicher mega cool gewesen.
Hat es auch Freundschaften gegeben, der neue Kontakt durch das als andere, also in dem Olympischen Dorf? Sind da, glaube ich, alle einquartiert von verschiedensten Disziplinen. Dass du mal mit dem vom Pistolenschießen geredet hast oder was immer für Sportarten
da waren. Also international halt schon vom Rudern. Oder? Die Ruderfamilie, die kennt man von der Weltmeisterschaft, der Weltcup und so. Und das ist sicher, mit denen ist man ausgegangen, aber nachher von der Schweiz sicher mit anderen Sportarten, wo wir zusammen ausgegangen sind. Und das ist mega cool gewesen. Weil, und auch dort, oder die Leute, die kennt man auch nach der gewissen Zeit. Wir haben zusammen Spitzensport RS gemacht, oder wir sind dort am Super-10-Kampf zusammen. Oder,
also hast du gewusst, schon gekannt von der
ja,
Zeit her.
Und genau, ja, und genau, die Olympischen Spiele hast du noch besser können, weil halt ja Möglichkeit hast, zusammen Sachen zu erleben.
Ja, und nachher riesen Hype, oder? Die Medaille wird gefeiert, der Rösli ist in allen Medien. Leute, die vorher nicht Ruder geschaut haben oder verfolgt haben, bist du plötzlich ein Begriff. Vielleicht kommt noch die Schweizer Illustrierte, die noch ein Schaumbad noch Fotos haben. Wie ist das so gewesen? Also jetzt sind wir...
Es hat kein Schaumbad gegeben.
Jetzt sind wir schon ein bisschen, drei, vier Jahre später. Ich nehme an, es wird recht viel abgegangen sein. Jetzt medial und alle in etwas von dir wollen.
Ja, gerade in der Zeit, wo wir heimgekommen sind, sind sicher ein paar Medien gekommen, Zeitungen, Hat auch viele schöne, also ein paar schöne Empfänge gegeben. Nachher bei Unternehmen ab und zu Vortrag. Aber sonst hat sich das einigermaßen in Grenzen gehalten.
Also nicht neue Sponsoren, die jetzt sagen, jetzt
nein.
Rösli
mit leider nicht. Dir. Leider nicht. Bis jetzt, ja.
Ja, da sind wir schon ein bisschen am Schluss von dem Teil. Olympia 24, die nächsten sind dann in Los Angeles. Ich gehe noch ein bisschen, so ein bisschen ins Private rein, jetzt mit den Hobbys. Ich habe hier gelesen, Bergsteigen, Skitouren, bist du schon ein bisschen gewesen. Gehst du noch oder was sind da für Pläne?
Ja, das sind wirklich Hobbys, wo ich, also ja, starke Hobbys. Also, und ich würde gerne mehr Zeit für das investieren, vor allem mit Skitouren zum Beispiel, habe ich in den letzten zwei Jahren, eigentlich bin ich nie auf die Ski, einfach weil mir das riskant war, wegen dem Rudern. So schnell hast du irgendwo das Bein vertreibt oder und nachher, ja, also ich hätte es schon bereut, wenn mir das passiert wäre. Darum habe ich gesagt, vor Olympia gehe ich nicht. Und jetzt nach den Olympischen Spielen ist natürlich, hat man die Möglichkeit und darum bin ich schon einige Mal, haben wir eine Skitürli gemacht. Das gefällt mir mega. Nachher eben Schreinerarbeiten mache ich eigentlich auch sehr gerne, wenn ich mal Zeit habe. Also das Holz, Schaffen im Holz finde ich extrem schön. Ja, dort habe ich jetzt vielleicht ich auch ein bisschen mehr Zeit als noch gerade vor den Olympischen Spielen, weil wir halt auch doch relativ oft im Ausland sind und unterwegs.
Und wenn wir jetzt noch vom Bergsteiger reden oder Skitürli, hast du gesagt, kannst du dort so ein, auch ein bisschen zurückstecken, dass du das als Plausch anschaust und nicht jeden 4000er jetzt willst du machen in den nächsten 10 Jahren?
Es reizt schon. Also der Reiz ist schon. Ich habe dort noch ein paar Ideen, was ich gerne machen würde, aber das weiß ich noch nicht, ob ich werde. Und das ist klar. Und wenn man unterwegs ist, dann merkt man es schon auch. Es kommt natürlich darauf an, mit wem. Aber es ist eigentlich normal, dass das Tempo eigentlich mit der Zeit anzieht, von allein unbewusst. Und plötzlich wird man schneller gehen. Also vor allem, ich rede jetzt vom Auflaufen. Beim Abfahren sind wir schon relativ vorsichtig und beim Auflaufen der Schlüsselstelle auch. Aber das kommt manchmal. Und gerade wenn ich mit der Freundin gehe, ja, muss ich manchmal wie so sagen, okay, jetzt einfach, es ist nicht das Ziel, da ein Rennen drauf zu machen, sondern ja, einfach auch wirklich eine coole Zeit zusammen haben und das zusammen machen. Genau.
Ja, bringt
also nicht, dass sie, nicht, dass sie langsam ist, überhaupt nicht. Sie ist eigentlich auch schon relativ schnell unterwegs. Ja. Aber es ist klar, als Mann hat man einen gewissen Vorteil in der Spitzensport sowieso. Ja.
Ja, dann kommen wir zum Schluss mit den Kurzfragen, wo ich dich da
ist gut.
Bitte kurz auch zu antworten. Und wir starten mit der ersten Frage, die heisst, das überlasse ich lieber anderen.
Abwaschen und ich lieber abdrücken.
Dann Entenflöhe im Sempachersee, finde ich.
Stört mich jetzt, hat mich bis jetzt nicht gestört.
Oder anders gefragt, nach dem Rudern gehst du auch noch schwimmen nach dem Training?
Bist auch drin? Immer. Also nicht immer im Sommer einfach. Ja.
Und einfach immer gut abduschen, das ist ja die Regel dort. Dann, das höre ich von meiner Freundin oft.
ich rede die ganze Zeit in der Nacht.
Ja.
Am Morgen höre ich immer die Geschichten von der Nacht, genau. Zum Beispiel, aber, ja.
Und inhaltlich darfst du auch sagen, was dort
vom Rudern oder vom Wasser. Was gerade läuft. Ja. Manchmal ist es lustig, manchmal nicht. Ich habe schon Nachbarn geweckt. Ja. Wie Albträume. Ja.
Gut. Gehen wir nicht zu tief in der Juni. Aber ich wünsche dir weiterhin einen guten Schlaf.
Ist gut.
Dann, der schönste See zum Rudern ist für mich?
Schon der Rotsee. Und ja, der Rotsee, das ist der beste Rennsee sozusagen im Rudern, weil sie perfekt die Distanz hat, es ist perfekt die von der Breite passt, es ist windgeschützt, es ist hier in der Zentralschweiz. Man hört Kuhglocken am Start, der Zug fährt vorbei, man sieht auf Bergen. Insofern ist es eigentlich der perfekte Rudersee.
Dann eine praktische Frage, das wollte ich vorher auch noch fragen. Beim Olympia-Final, Was habt ihr jetzt vorher gegessen? Also, musst du nicht schwerfen, also ja, nichts schwerverdauliches, gleich musst du genug Energie an, Kohlenhydrat.
Es kommt mega darauf an, ein bisschen auf die Tageszeit. Oder wir haben das Glück, dass die meisten Rennen für unsere Kategorie immer kurz vor dem Mittag sind. Das heisst, du kannst eigentlich, ja, also es muss leicht verdaulich sein, wie du sagst, und gleich musst du Energie drin haben. Und das Wichtigste eigentlich ist, dass du es nachts vorher richtig isst. Weil das ist die Grundlage, wo du nachher im Blut hast.
Speicher.
Ja. Und nachher, ich esse, das ist ganz unterschiedlich, aber ich esse eigentlich relativ etwas Leichtes. Ein Müsli mit Haferflocken, Körner, Nüsse, Beere und ein Naturjoghurt, ein bisschen mit Honig vermischt. Und nachher, das ist so etwas zum Morgen, und nachher zwei Stunden vorher esse ich ein Biberli und ein Baserleckerli oder einfach auch dort etwas, wo ja ein bisschen Energie gibt, wo leicht verdaulich ist, wo nicht schwer ist und dann immer noch ein bisschen Kombi mit Nüsse. Dass man sozusagen die Energie oder die Stärkefaktoren, das Zucker, ein bisschen rausziehen kann, dass es nicht einfach einen Ausschlag gibt, den Blutzucker aufjagt und nachher, dass man das wirklich eigentlich... aber ich gehe immer, also der Magen ist relativ leer im Rennen. Weil ich, ein voller Magen ist nicht gut. Der drückt auf den Bauch, wenn man ihn muss anspannen muss. Das sind die, die nachher wieder retour.
Aber du hast noch selber bestimmt, was du isst.
Ja.
Es ist nicht, dass da der Trainer kommt und sagt, schau, jetzt nehmen wir da. Das ist
Er hätte mich schon gerne drin geredet, aber wir haben eigentlich auch, persönlich sind wir mit der Ernährungsberater im Austausch immer und mit denen schaut man das eigentlich an, was man verträgt, was Sinn macht. Zum vor der Rennen essen.
Ja, weil ich bin drauf gekommen, mein Lieblingsessen außerhalb vom Spitzensport könnte man jetzt hier noch anhängen.
Ja, also was ist
wenn
dies?
So richtig, wenn richtig kannst du reinhauen.
Ich esse sehr gern, muss ich sagen. Und ich kann alles essen sehr, sehr gern. Abwechslung finde ich sehr spannend, also wichtig.
Oder wenn die Mutter früher gefragt hat,
in der Primarschule,
Geburtstag, der Roman.
Ja.
Was hast du dir gewünscht?
Nicht die gesündesten Sachen. Also, aber es sind mehrere Sachen. Also, was ich sehr gerne habe, ist Wild, ein Wildteller. Beilagen und irgendwie so ein gutes Wildfleisch. Aber nachher habe ich sehr gerne ein Cordon Bleu. Also, ein richtig gutes Cordon Bleu, das ist etwas vom Besten. Nachher geht die Liste weiter mit Fleischkäse. oder so ein Brätschnitzel ist auch sehr gut. So Sachen habe ich gerne, aber man sollte nicht zu viel essen, weil es halt wirklich, also je nachdem, nicht so gesund ist.
Also bist auch ein Genussmensch, merken wir da. Wir tun das Essen verloren, gehen noch zum Wasser nochmal, jetzt wird es nochmal ein bisschen politisch. Das denke ich zu Nestlé und anderen internationalen Firmen im Trinkwassermarkt.
Ja, der Trinkwassermarkt, das ist so ein Thema, oder? Kann ich eigentlich dazu sagen, dass das ist eigentlich hauptsächlich ein Marketingmarkt. Also es geht darum, das Wasser ist meistens nicht spezieller, respektive es ist oft auch aufbereitetes Wasser. Es ist wirklich dann eigentlich die Etikette, wo zieht oder nicht zieht und das Budget dahinter, wie man das vermarktet und an den Kunden bringt. Das ist so ein bisschen, und darum, ja, ich glaube, Wasser ist wirklich etwas Elementares. Das kann ich vielleicht so ein bisschen abschließend sagen. Wasser ist ja jedem klar, das brauchen wir zum Leben. Es ist existenziell, neben Essen ist das Wichtigste, dass wir existieren können. Und das geht bei vielen Leuten unter, gerade bei uns, wo das ist so ein bisschen selbstverständlich. Und ich habe das Gefühl, ja, gerade wenn einem bewusst wird, wie andere Leute um Wasser kämpfen, ist das nicht selbstverständlich. Und für das bin ich sehr dankbar. Und sollten wir auch sein. Und wir sollten das auch als wertvolles Gut ein bisschen pflegen und anschauen. Und nicht einfach das Wasser anschauen. Wasser ist nicht Wasser. Es kommt ein bisschen davon, was drinnen ist, von wo das es kommt, wie es aufbereitet wird. Und es ist auch nicht ganz einfach, was die Aufbereitung anbelangt, wie man das jetzt am gescheitsten macht. Die Firmen ja, die sind diesbezüglich in den Medien. Und ich glaube, das überlasse ich jedem selber, was er für ein Wasser trinken will. Aber ich kann nur sagen, es macht Sinn, sich ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, das Wasser ist nicht einfach Wasser.
Dass man vielleicht auch das trinkt in der Region.
Zum Beispiel, ja.
Das wäre eine oberfüllende Diskussion. Da sollen wir nächstes Jahr weiter schauen, wie wir da vielleicht einen Tisch zusammenbringen. Dann die letzte Frage heisst, das möchte ich in meinem Leben noch erreichen.
Ja, es ist so, ich habe ganz viele Leidenschaften, ich mache ganz viele Sachen gerne und ich könnte zum Beispiel 1000 Berufe aufzählen, die ich gerne machen würde. Aber für das ist das Leben zu kurz. Was ich sicher noch gerne will, gut, am Schluss, es gibt ganz viele Sachen.
Nimm Scheiß raus, könnt ihr nicht behaften. Ja. Nachher.
Das ist ein kleiner Bubentraum, ist mal mit Orcas schwimmen. Das würde ich mal einmal gerne gemacht haben in meinem Leben.
Ja, dann wünsche ich dir, dass der Traum in Erfüllung geht. Vielleicht redest du schon mal drüber im Schlaf.
Vielleicht.
Schön, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg mit all dem, was du machst und noch angehst. Herzlichen Dank.
Danke vielmals für die Einladung. Merci fürs Gespräch. Ja, genau. Merci.
Danke an euch, also Doc. Zugelassen haben, dabei gewesen sind. Talk im Saustall heisst unser Format. Tönt uns noch ein bisschen liken, followen. Wir sind überall auf den gängigsten Plattformen drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, die Marke für Ihren Badenbau von der Grüter Hans AG.